Wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes, an die Autorität des Heiligen Geistes. Wir glauben, dass Jesus Christus auch heute Morgen da ist, mitten unter uns und uns berührt, uns begegnet, uns segnet, uns erquickt und stärkt. Wir haben das im ersten Gottesdienst schon erlebt und es war ein bisschen chaotisch alles, aber es hat sehr gut schlussendlich funktioniert. Es waren sehr viele Leute da, die Heilung suchten. Und wir glauben, dass Heilung auch heute noch möglich ist. Dass Menschen geheilt und befreit auch diese Räume verlassen, da sind wir überzeugt. Wir glauben an die Autorität und Kraft des Heiligen Geistes, aber auch an die Kraft des Blutes Jesu. Und an die Kraft des neuen Lebens. Wir haben kürzlich auch über das Fasten geredet, wie das etwas Wichtiges sein kann, je nachdem, wie man geführt wird. Und ich habe so den Auftrag, immer wieder auch zu fasten, aber bei mir ist dann weniger Verzicht auf Nahrungsmittel manchmal auch. Es ist eher dieses Fasten, wo ich auf Schlaf verzichte. Und diese Nacht habe ich auch so ein Fasten gehabt. Und ich habe Gott wirklich gewaltig erlebt. Wiederum. Und ich erlebe ihn meistens bei diesem Fasten, wo ich auf Schlaf verzichte, am meisten. Das ist bei mir so. Und es passt auch gut zu diesem Thema, das wir heute doch miteinander primär dann auch anschauen. Das Thema Sein in Jesus. Und bei diesem nächtlichen Fasten, da bin ich oft dann einfach still. Und das ist fast meine beste Zeit dann. Der Morgen, wie näher er kommt, wie besser bin ich dann in Form. Und dann kann ich auch stille sein, weil ich nicht einschlafe. Und bin dann stille vor Gott und in Gott. Und diese Nacht durfte ich ein Fürbittegebet wirklich ganz intensiv beten und auch erleben, wie Jesus wirklich Dinge gezeigt hat, die dann auch sich offenbarten. Und ich wusste doch, da hat Jesus jetzt geantwortet. Und wir glauben an diese Führungen des Heiligen Geistes. Wir glauben auch, dass der Heilige Geist uns leitet in alle Wahrheit. Und dass wir Kraft bekommen, nicht nur für uns, sondern auch für andere Menschen. Und der Feind will eines, er will uns durch Umstände immer wieder einschläfern, dass wir schlussendlich gefangen sind von unseren Umständen und nicht frei sind, für andere da zu sein. Und das ist eine Taktik, die er immer wieder anwenden will. Und da wehre ich mich rigoros dagegen, weil ich glaube, dass wir primär da sind. Wir sind primär gerettet, um zu retten. Wir sind primär geheilt, um im Namen Jesu zu heilen. Wir sind primär freigesetzt, um andere in seinem Namen freizusetzen. Und das ist etwas Gewaltiges. Und wenn man da dann in diese Geheimnisse eingeführt wird, spürt man, dass man geheilt wird durch den Dienst. Jesaja 58. Und das ist gewaltig. Schon oft diente ich in der Seelsorge. Es ging mir, glaube ich, schlechter als den Leuten, die kamen. Und nachher erlebte ich plötzlich so diese gewaltige Kraft, die nicht erklärbar ist. Und ich ging gestärkt und geheilt oft dann aus der Seelsorge heraus, weil wir durch den Dienst geheilt werden. Aber das ist klar, es ist dann nicht ein Umherspringen oder sich verlieren in Aktivitäten, sondern dass das, was wir tun, Gottesdienst ist. Und ich sage nicht, ich kann das immer. Ich bin wie in allem ein Lernender und bin nicht da, um zu sagen, wie es geht, sondern um mit meinem Leben zu zeigen, dass es einfach ein Prozess ist in allem. Man fängt an und geht vorwärts. Und wir haben gestern im Coaching, als wir da Coaching-Schule hatten, also den dritten Kurs unserer Befreiungsschule für Befreiungsdienst, geistige Kampfführung, hat jemand geredet, wie er eine Arbeit begonnen hat. Und dann hat Gott dieser Person gesagt, setz die Segel, setz die Segel. Und das kam immer wieder in all diesen Jahren, wo sie eine Arbeit aufgebaut hat, die sehr schwierig war, weil sie hat einen ganz, ganz schwer kranken Mann, der schon viele, viele, viele Operationen hatte, sind junge Leute, x-mal Krebsoperationen. Und sie hat das durchgezogen, weil da der Heilige Geist sprach, setz die Segel. Setz die Segel, und das hörte sie immer wieder. Sie weinte viel, sie war viel entmutigt, aber das kam immer wieder, setz die Segel, und sie hat das gemacht. Und das ist auch das, was ich weitergeben darf immer wieder, dieses Wissen, es geht vorwärts, niemals zurück, niemals zurück. Wir sind da als Gerettete, um zu retten, nicht um uns zurückzulehnen, sondern um zu retten. Und der Teufel will uns durch Umstände blockieren. Er will uns durch Umstände fertig machen. Aber er ist stärker, unser Gott, als all diese Umstände. Halleluja, das war jetzt nicht geplant, aber ich bin überzeugt, ich durfte für mich selber ein bisschen Therapie machen jetzt, und das ist gut. Also, zu predigen ist für mich immer auch Selbsttherapie. Ja, gut. In dieser Predigtserie, mein persönliches Gebetsleben, wollen wir unser persönliches Gebetsleben betrachten, beziehungsweise das Gebetsleben von Menschen aus unserem Korps. Es sind persönliche Worte, die wir hören werden, und wir wollen damit verantwortungsvoll umgehen. Wir dürfen voneinander lernen. Und das ist immer so ein Vorschussvertrauensgeben, ich nenne es mal so, wenn man Dinge aus seinem persönlichen Leben weitergibt, man macht sich angreifbar. Und in unserem Männergebet, wir haben ja einige Gruppen, aber das am Mittwoch, da erleben wir immer wieder, wie Männer von sich ganz persönliche Dinge weitergeben, und das ist das, was Gemeinde ausmacht, und es bleibt dann da. Und wenn wir so in einem größeren Rahmen sind, noch mit Livestream, dann braucht das Vertrauen, Vorschussvertrauen, das man einander gibt, wenn man dann persönlich wird. Und die Leute, die von ihrem persönlichen Gebetsleben erzählen, werden persönlich. Und darum immer wieder dieser Aufruf, wir wollen vertrauensvoll mit dem, was wir hören, umgehen. Man macht sich angreifbar. Ich erlebte das auch in all diesen Jahren. Ich war manchmal sehr offen, würde das wieder machen, aber man macht sich dann auch angreifbar. Aber das schadet manchmal auch nichts, weil man dann immer abhängiger wird von Gott und immer mehr Liebe bekommt, auch zu den Menschen, weil viele Christen leiden unsagbar. Unsagbar, ich habe das jetzt wieder erlebt, wie viele Christen unsagbar leiden. Und darum müssen wir lernen, dass wir wirklich das, was wir erleben, mit Gott weitersagen, damit Menschen, die leiden, ermutigt werden, berührt werden und Mut bekommen, hey, für mich gibt es auch noch eine Chance. Für mich gibt es auch noch eine Chance. Wir haben viele Entmutigte, viele Austherapierte, viele kaputte Christen. Und wenn wir Zeugnis geben von dem, was wir erleben, dann werden diese ermutigt, durchzugehen, die Segel zu setzen und nicht aufzugeben. Heute dürfen wir so ein persönliches Zeugnis hören von Marco Eichenberger. Er wird aus seinem Gebetsleben jetzt ein paar Minuten erzählen. Ich werde dann einen Aspekt vertiefen daraus. Und wir wollen dich jetzt auch segnen, Marco. Und das ist jetzt so ein Akt, intuitiv. Es muss niemand jetzt böse sein, wenn ich ihn nicht gesegnet habe, der schon Gebetsanliegen weitergab oder vielleicht in Zukunft weitergibt. Aber jetzt habe ich intuitiv den Eindruck, ich muss den Marco segnen. Ich weiß nicht warum, ich mache das. Und ich danke dir, Jesus, dass du Marco jetzt berührst, dass du ihn ausrüstest und auch Irene, seine Frau, berührst und sie beide segnest, Herr. und danke, dass du Gnade gibst, dass er das bringt, was du willst und in Vollmacht reden kann, geleitet durch deinen Heiligen Geist. Bedecke ihn und seine Familie mit deinem heiligen Blut und auch uns. Wir danken dir, wir proklamieren deinen Sieg über Marco und seiner Familie. Lob und Dank. Amen.
Mein Gebetsleben, das hat in meiner Jugendzeit begonnen. Ich war im Zefi, habe da auch Minigruppenführer gemacht und so weiter. Und da hat man diese Höcks, dann trifft man sich und bereitet den Samstag vor. Und da hatten wir Gebetszeiten. Das war der Höck und da kam man zusammen, man betete zuerst und dann besprach man und dann betete man wieder. Und das war der blanke Horror für mich. Also da war ich so ausgestellt. Und dann wurde auch erwartet, dass du einen Beitrag leistest. Und dann sollte das dann auch noch etwas Gescheites sein, nach Möglichkeit. Und das war für mich enorm viel Druck. Also ich habe wirklich gelitten darunter. Und dann mein Leben ging dann irgendwann weiter. Ich bin dann aus dem CV ausgetreten und irgendwie 3 Jahrzehnte später habe ich Hiren kennengelernt. Das ist ein großer Sprung, aber da ist nicht viel Geistliches passiert dazwischen. Und dann kam Hiren in mein Leben und hat gesagt, so, jetzt gehen wir mal in die Heilsarmee. Gut, ich habe ja gewusst, ich muss in eine Gemeinde, wenn ich mit dieser Frau zusammenkommen will, sonst läuft da nichts. Sie war da sehr fokussiert auf Jesus schon. Und da bin ich mit ihr mitgegangen, es war ein Contaction-Gottesdienst an der Quellenstraße, wir kamen die Treppe herauf und ich sah Gebetsgruppen. Da habe ich gesagt, nein, ich gehe wieder, das geht nicht. Und dann, weil ich ja von ihr etwas wollte, bin ich dann geblieben. Und das hat sich gelohnt. Also, in vielerlei Hinsicht. Genau. Halleluja. Genau. Und ich habe dann erfahren mit der Zeit, dass ja gar kein Druck da sein muss. Also vielleicht war da nicht meine Kollegin im Zefi schuld, vielleicht war ich selbst ein bisschen psychotisch, aber auf jeden Fall habe ich das hier gelernt, dass ja Freiheit herrscht beim Beten. Dass ja überhaupt niemand und nichts muss, sondern wir dürfen. Das ist alles freiwillig und das soll in Liebe und in Gnade geschehen, habe ich dann auch gelernt. Und so bin ich dann irgendwann angekommen im Gebetsleben und hinzutreten zu Jesus Christus. Und jetzt zur heutigen Zeit. Heute bin ich ein Gebetschaot, sage ich jeweils über mich selbst. Also ich habe nicht eine fixe Gebetszeit, die ich jeden Tag einhalte. Also nicht das Morgengebet oder das Abendgebet. Ich habe 2 Fixpunkte in der Woche. Einmal am Donnerstag haben wir gemeinsame Gebetszeit am Morgen und das Männerfrühgebet am Mittwochmorgen. Das sind so meine Fixpunkte. Und sonst float ich so durch mein Gebetsleben. Und das heißt natürlich nicht, dass ich nicht bete. Ich bete einerseits oftmals in der Nacht. Ich bin 50, habe ich hinter mir gelassen und da schläft man nicht mehr so einfach durch in der Nacht. Und diese Zeit, das habe ich dann gelernt zu nutzen. Also wenn ich erwache in der Nacht, dann nutze ich diese Zeit sehr, sehr häufig für Gebet. Dann stehe ich für Irene ein, dann stehe ich für meine Familie ein, dann mache ich auch mal geistlichen Kampf. Das sind einfach diese sehr, sehr intensiven Gebetszeiten. Und sonst versuche ich das mit dem Gebet so zu halten, wie wir das auch schon gehört haben von verschiedenen Zeugnissen. Ich versuche, Jesus in meinen Alltag zu integrieren. Also das ist ja auch eine Gebetsform, dass ich versuche, meine Gedanken ganz bewusst mit Jesus zu teilen. Und das auch bei der Arbeit, wo ich gerade bin. Also gibt dann manchmal ein Saunagebet oder ein Duschgebet. Und die sind auch schon erhört worden. Also da habe ich dann auch gelernt, da gibt es keine Vorgaben. Und ist ein bisschen speziell. Also ich bin froh, dass ich die Freiheit kennengelernt habe im Gebet. Gerade in der Sauna ist schon ein bisschen speziell. Aber ich genieße diese Zeit sehr, sehr. Es ist eben halt ein Ort, wo man zur Ruhe kommt und dann ist das Herz auch eher bereit für ein tiefes Gebet mit Jesus Christus. Und dann habe ich aber vor ungefähr 9 Monaten etwas völlig Neues kennengelernt. Ich war in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Ich hatte verschiedene sehr schwierige Entscheidungen zu treffen, von enorm großer Tragweite, nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere Menschen. Und ich war so richtig kaputt. Ich habe viel versucht, mich mit Gott auszutauschen und ich habe einfach die Antwort nicht gehört oder vielleicht nicht hören wollen, kann auch sein. Und bin dann eines Abends bin ich so kaputt ins Bett und ich habe nichts mehr anders tun können, wie einfach zu Jesus sagen, hier bin ich, jetzt bin ich da. Jetzt gehe ich nicht weg, jetzt bin ich da. Und ich habe nicht gedankt, ich habe nicht gelobt, ich habe keine Anbetung gemacht, kein Dankgebet, keine Fürbitte, ich habe gar nichts gesagt. Ich bin einfach zu Gott gegangen, bin einfach zu Jesus gegangen und habe gesagt, jetzt bin ich da. Und ich habe mir das ein bisschen visualisiert auch. Das war vor einigen Jahren, bin ich mal da drüben im Chilecafé gesessen, vor einem Straßengebetsdienst. Und dann hatte ich so die Vision, dass Jesus neben mich hinsitzt. Und dieses Bild, das konnte ich dann nehmen. Also ich hatte mir eine Vorstellung, wie Jesus für mich aussieht. Und habe mir das vorgestellt, visualisiert, wie ich wirklich zu ihm hingehe und zu ihm hinsitze. Und ich war einfach bei ihm und ich habe nichts gesagt. Und dann bin ich irgendwann eingeschlafen und am Morgen durchgeschlafen. Schon ein kleines Wunder. Durchgeschlafen, am Morgen aufgestanden und ich habe absolute Gewissheit, wie ich in der schwierigsten dieser Fragen, die mich umtrieben, zu entscheiden habe. Es gab keinen Zweifel. Es gab kein Zögern. Ich bin aufgestanden und ich wusste, der Entscheid muss so sein. Das habe ich durchgesetzt, das habe ich umgesetzt und da habe ich wirklich Gott auf eine Weise kennengelernt, wie ich ihn vorher noch nicht gekannt habe. Und das mache ich jetzt des Öfteren, dass ich einfach am Abend, wenn ich ins Bett gehe, mich zu Christus hinbegebe. Und ich gehe zu ihm hin und ich sage nichts, außer, Jesus, jetzt bin ich bei dir. Und ich gehe jetzt nicht weg. Jetzt bin ich da. Und das tut so unwahrscheinlich gut. Ich bin gestärkt durch ich sagte manchmal das schweigende Gebet. Oder einfach still sein vor Gott. Ich gehe hin und ich komme zurück am Morgen, wenn ich aufstehe oder wenn ich dann irgendwann in der Nacht erwache und ich habe Sicherheit in meinen Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Ich fühle mich so angenommen, ich fühle mich so wahnsinnig geliebt, da wird es mir warm ums Herz und wirklich warm. Also nicht jetzt einfach so als Wort gefasst, sondern ich spüre das. Ich spüre die Sicherheit, ich spüre die Annahme, und ich spüre, ich bin geliebt. Und das Erstaunliche ist ja, und das musste ich lernen, das hat nichts damit zu tun, was ich mache, sondern vielleicht genau damit, was ich nicht mache. Nämlich nicht sprechen, nicht irgendetwas bewirken wollen, sondern einfach zu Jesus hingehen. Hier bin ich. Amen.
Ganz früher hatte man so Kanzeln aus Massivholz und die bewegten sich nicht da. Genau. Vielen Dank, Marco. Das Thema der Vertiefung zum Gebetsleben von Marco ist: allein das Sein bei Gott bringt mir Sicherheit und Annahme. Sicherheit finden. Was muss ich tun, um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren? Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Eine gewaltige Zusage, ein so gewaltiges Wort, finde ich. Und man kann es sich sehr gut vorstellen, wie man da unter diesem Schirm des Höchsten sitzt und einfach weiß, da ist Gott, der einen bewahrt, der alles im Griff hat. Jemand schrieb, wenn ich es nicht selbst mache, klappt es nicht. Wie oft habe ich diesen Gedanken? Ich denke, ich kann mich auf niemanden verlassen. Das Gefühl von Sicherheit scheint kein Teil von mir zu sein. Verlustängste, Bindungsängste und Zukunftsängste plagen mich. Verantwortung abzugeben fällt mir schwer. Die Gewissheit, Hilfe zu bekommen, wenn ich sie brauche, besitze ich nicht. Doch irgendwie bin ich immer auf der Suche nach etwas, das mir Sicherheit gibt. Sei es meine Partnerschaft, gute Freundschaften, meine Gesundheit, der Job, genügend Geld oder routinierte Abläufe. Wenn ich das verliere, woran ich mich klammere, habe ich nichts mehr. Ich fühle mich verloren und das erleben viele Menschen in der Seelsorge, erlebe ich das immer wieder. Dass wenn Sicherheiten weg sind, vielleicht sogar einfach routinemäßigen Abläufe, wenn etwas nicht mehr geht, wie es immer war, dann verlieren Menschen Sicherheit. Oder es gibt natürlich viele andere Dinge, in unseren Augen größere, kleinere, wo wir vielleicht uns irgendwo damit identifizieren, plötzlich ist es nicht mehr da und dann sind wir wie ohne Sicherheit. Das erlebt man viel bei Ehepaaren, die nie gelernt haben, auch selbstständig zu sein. Die haben sich dann so aneinander geklammert und sind ineinander hineingewachsen in allem. Man kann nicht mehr etwas tun ohne den anderen. Und wenn dann einer stirbt, dann geht es meistens nicht mehr lange, bis das andere auch stirbt. Weil man sich so miteinander vereint hat in einem Maß, das nicht gesund ist. Weil die Persönlichkeit, die sollte bleiben. Man sollte in der Lage sein, auch ohne den anderen Dinge zu tun. Denn das ist nicht die Qualität einer Ehe, das Merkmal, sondern es ist das, dass der Mann der hohe Priester ist für die Familie und die Frau sich geborgen weiß an der Seite ihres Mannes, weil sie weiß, mein Mann, er sorgt für uns primär im Gebet und das hat dann Auswirkungen auch auf das, wie er lebt. Und das kann dann menschliche Sicherheit geben. Die spielt manchmal auch eine Rolle, ist auch wichtig. Aber echte menschliche Sicherheit bekommt man dann, wenn man vom Mitmenschen weiß, hey, dieser, der ringt vor Gott um Antworten. Der ringt vor Gott um Weisungen. Und das gibt Sicherheit, auch für die Kinder in der Familie. Gott verspricht mir Sicherheit, wenn ich auf ihn vertraue. Denn du darfst Sicherheit in Gott finden. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Sprüche 29, 25. Gott wird immer mir zur Seite stehen. Nur er ist die Sicherheit, die ich nie verlieren kann. Und das ist so tröstend und mir hilft das sehr, wenn ich mich jeweils auf den Tag vorbereite im Gebet, am Morgen früh, wenn ich nur die Vögel höre, pfeifen je nachdem, oder manchmal noch leise meinen Tinnitus. Aber sonst bin ich wirklich auf Gott ausgerichtet und das ist etwas Wunderbares, einfach das Wissen, Gott gibt mir Sicherheit. Und diese Sicherheit von Gott, die werde ich nie verlieren, nie. Darum darf ich mutig aus dem Boot steigen. Wir wollen eine Begebenheit aus der Bibel betrachten. Sie wird uns im Matthäus-Evangelium erzählt. Petrus und die anderen Jünger sind nachts auf dem stürmischen See Genezareth unterwegs, als ihnen Jesus begegnet. Einfach so, mitten auf dem See. Jesus fordert Petrus auf, das Boot zu verlassen und ihm auf dem Wasser entgegenzugehen. Der lässt sich darauf ein und erlebt ein Wunder. Das Wasser trägt ihn. Bin ich bereit, so wie Petrus, mein Boot zu verlassen und die eigene Sicherheit aufzugeben, wenn Jesus mich ruft? Wenn Zweifel kommen, bin ich dann bereit, Gott wieder die Kontrolle zu überlassen? Ich bin mir sicher, er fängt mich in meiner Schwachheit auf, in meinem Unglauben, inmitten meiner Ängste. Als Petrus aus dem Boot gestiegen ist, hat er die hohen Wellen nicht ignoriert, sie gar nicht ignorieren können. Die Angst hat ihn gepackt, er bat Jesus um Hilfe und die Hilfe kam sofort. Jesus hielt ihm die Hand hin. Er ermutigte ihn, ihm wieder zu vertrauen. Vergleiche Matthäus 14, 22 bis 33. Ich will versuchen, meinen Blick nur auf Jesus auszurichten. Er lässt mich nie im Stich. Mit Jesus kann ich auf dem Wasser laufen und muss vor nichts Angst haben. Zurück zu König David. Mit ihm sage ich, der Herr ist mein Licht, ist eine Proklamation. Die dürfen wir anwenden in unserem Alltag, diese Proklamationen. Die sind wirklich Gold wert. Es sind Perlen, die unseren Glauben stärken, die uns Mut geben, vorwärts zu gehen, die uns Mut geben, auch durchzuhalten, die uns Mut geben, vielleicht den Kurs zu ändern, die uns aber auch Mut geben, die Sicherheit nicht zu verlieren. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich trauen oder erschrecken? Psalm 27,1. Allein das Sein bei Gott bringt mir Sicherheit und Annahme. Und zu diesem Gott dürfen wir, diesen Gott dürfen wir erleben und erfahren. Annahme statt Ablehnung. Ich will dich nicht sehen, ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Du interessierst mich nicht, bleib weg. Wem Worte wie dieses schon einmal begegnet sind, der kann sie vermutlich nie wieder vergessen. Und auch nicht den Schmerz, den Ablehnung auslöst. Jesus hat Annahme vorgelebt. Jesus, ganz Gott und ganz Mensch, begegnet den Sündern mit Annahme. Stellt euch das vor. Jesus lehrt und zeigt, dass Gott Menschen nicht mit Ablehnung begegnet, sondern mit Annahme. Gott sagt zu jedem Menschen, ich will dich wahrnehmen, an mich heranlassen. Auch wenn du nicht heilig bist wie ich, ich interessiere mich für dich. Wir haben viele Menschen, die sich abgelehnt fühlen in der Seelsorge, sehr, sehr viele Menschen. Und ich durfte persönlich ein Wunder erleben. Es ist für mich wirklich ein Wunder. Ich habe bis zu meinem, ich glaube, ja, in meiner ganzen Jugend und Kindheit nie eine Umarmung bekommen von meinen Eltern. Ich war adoptiert und mit 50 Jahren sagte meine Adoptivmutter mir, es ging dann um ein Haus, unser Haus, das ich verkaufen musste, von meinen Eltern. Meine Adoptivmutter sagte mir, weil man hat festgestellt, dass nur der Vater mich adoptiert hatte, nicht die Mutter. Und das ging ja gar nicht eigentlich. Und die Adoptivmutter sagte mir dann, als ich sie ansprach, sie hätte vergessen, mich zu adoptieren. Und mit 50 vernahm ich, das war also eine völlige Lebenslüge, die ganze Zeit. Und es kann dann mit von dem Adoptionsrecht her, kann es nur so sein, dass mein Vater, der auch der Adoptivvater war, scheinbar der richtige Vater ist, muss fast sein. Als ich meine Mutter, die Adoptivmutter oder die Frau Schultes, wie auch immer, ansprach auf dem Totenbett, du, war der, ist der Vater, mein Vater, Adoptivvater, der richtige Vater, dann sagte sie mir nur, ich brauche jetzt den Pfarrer, geh du. Und so starb sie und so blieb ich zurück. Mit 50. Und Monika hat das alles auch miterlebt. Es war nicht so lustig natürlich. Und ich erlebte auch von ihnen nie eine Umarmung, nichts die ganze Zeit. Und das Wunder ist, ich fühle mich, habe mich nie abgelehnt gefühlt. Ich sage nicht, das muss man, es ist Gnade. Ich, sonst hätte ich sehr wahrscheinlich auch nie Seelsorge machen können, außer ich wäre dann geheilt worden von dem. Das gibt es ja glücklicherweise auch. Aber für mich war das ein Wunder, dass ich nicht diese Ablehnung in mir hatte. Ich kann mir es nicht erklären, warum. Es ist reine Gnade. Aber was ich verstehe, ist, wenn jemand sich abgelehnt fühlt, weil ich mir das sehr vorstellen kann, weil ich ja so behandelt wurde, aber ich fühlte mich nicht so und das ist ein gewaltiges Wunder für mich. Ja, ich will dich wahrnehmen, das sagt Jesus immer wieder, wenn wir die Bibel lesen. Er will uns an ihn heranlassen, auch wenn wir nicht heilig sind wie er. Er interessiert sich für uns. Und manchmal ist die Gefahr, wenn wir den Eindruck haben, ja, dieser da, was will der schon und so, also ich denke nicht so, aber ich höre das immer wieder in der Seelsorge, was will der schon und so. Oder man stellt sich vielleicht über jemandem oder denkt, man ist besser oder kann das besser oder was auch immer. Jesus lebte nicht so. Er war für alle ein Diener. Und das ist das, was so das Grossartige ist, wenn wir einander dienen dürfen, wenn wir einfach da sein dürfen füreinander. Das ist Kirche, das ist Gemeinde, da kommt es nicht drauf an, ob man alles immer perfekt macht. Ist überhaupt gar nicht entscheidend, sondern das Entscheidende ist nur, dass ich Jesus an mich heranlasse. Und wenn ich dann manchmal am Morgen den Tag vorbereite und über mein Leben nachdenke, kann ich manchmal nur sagen, wirklich, ehrlich, Herr, sei mir elender Sünder gnädig. Weil in dieser stillen Zeit kommt mir manchmal Zeugs in den Sinn, wo mir im Alltag nicht bewusst ist, dass das eigentlich vor Gott nicht recht war und nicht richtig. Und ich darf Buße tun. Und wenn mich der Heilige Geist leitet, dann auch noch bei den Menschen. Das ist auch für mich nicht immer nur leicht, aber es ist möglich. Und so durfte ich auch meinen Eltern oder wie ich sie immer nennen soll, vergeben wirklich und Heilung erleben, was das Vergeben anbetrifft. Weil das Vergeben, das Vertrauen, vor allem das Vertrauen, das ist so eine Schwäche von mir. Das hat sicher mit dieser Adoption und allem zu tun, auch mit meinem Erlebten. Ich fühlte mich nicht abgelehnt, aber ich spüre, wenn es ums Vertrauen geht, da brauche ich besondere Gnade von Gott und die erlebe ich immer mehr, ist so ein Prozess, in dieses Vertrauen hineinzufinden. Auch gegenüber Gott manchmal. Und da bin ich immer noch unterwegs. Und unser Gott ist ein wunderbarer Gott und ich bin über jeden Tag dankbar, den ich erleben darf, um mich besser vorbereiten zu können für die Ewigkeit. Denn dieses Leben ist ja nur da, um uns vorzubereiten auf die Ewigkeit, primär. Und ich bin so dankbar, dass ich noch da bin, trotz all meinen Krankheiten, die ich durchgemacht habe, noch da bin, weil ich mich dann noch vorbereiten darf auf die Ewigkeit. Das ist gewaltig, ist auch ein riesiges Gnadengeschenk von Gott und ein Erleben, dass dieser Gott mich wahrnimmt und mich an ihn heranlässt. Das ist so gewaltig. Denn Allen, die ihm nachfolgen, gibt Jesus den Auftrag, die gleiche Haltung auszudrücken in Worten und Werken wie er. Christen sollen im Namen Jesu Annahme leben statt Ablehnung. Ist so wichtig. So wichtig, wenn da jetzt ein Stock Betrunkener reinkommt mit einer Harasse Bier, sollten wir ihn bedingungslos annehmen. Nicht einverstanden sein, dass er sich zu Tode säuft, natürlich, aber ihn als Mensch annehmen. Wenn eine Prostituierte reinkommt, das Gleiche. Wenn ein Drogenabhängiger kommt, das Gleiche. Wenn irgendwie sexuell leidende Menschen hereinkommen, genau dasselbe. Wir sollen die Menschen lieben, die Menschen nie ablehnen. Wir dürfen sagen, dass wir das anders sehen, aber ablehnen sollen wir sie nicht. Christen sollen im Namen Jesu Annahme leben statt Ablehnung. Wenn das gelingt, dann freut sich Gott darüber und dann freuen sich Menschen an Gott. Die Aufgabe von Christen ist Annahme, nicht Ablehnung. Es ist unmöglich, wenn Christen sich an der Annahme bei Gott freuen und gleichzeitig anderen Menschen mit Ablehnung begegnen. Das ist pervers eigentlich. Es ist unmöglich, wenn Christen sich an der Annahme bei Gott freuen und gleichzeitig anderen Menschen mit Ablehnung begegnen. Denn Annahme soll unser Leben prägen und ich bin da unterwegs. Ich sage nicht, das gelingt mir immer, aber immer öfter und immer besser habe ich den Eindruck. Und das ist auch Gnade, ist ein Prozess. Und ich habe nicht den Eindruck, ich hätte das schon beendet, diesen Prozess. Darum bin ich so froh für jeden Tag, den mir Gott immer wieder schenkt. Das war ich schon, als ich noch ein paar Jahre jünger war. Dann freute ich mich schon immer an den Tagen, die Gott neu schenkt, um die neuen Chancen. Diese Haltung wird ausgedrückt in dem Vers: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und da ist das riesige Geheimnis. Und ich weiß es auch aus dem Leben von Marco. Das ist das riesige Geheimnis, dass wir gut denken über den anderen. Das ist das Entscheidende. Wie es heißt im 1. Korinther, gut zu denken über den anderen ist gleich, wie uns zumut ist. Das ist eine Willensentscheidung, auch in der Ehe übrigens, dass man gut denkt über den anderen, auch in der Kindererziehung, auch in der Nachbarschaftspflege, auch in den frömmsten Kreisen ist das so wichtig. Und das ist die Haltung, mit der ich als Christ, das ist mein wirklicher Wunsch, und auch eine Entscheidung unterwegs sein will. Amen, Halleluja. Wer unter dem, bin noch nicht ganz fertig, sorry, das Amen kam zu früh. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Psalm 91, 1-2. Nehmen wir diesen Vers mit und dann hat sich der Gang in diese Kirche gelohnt. Denn das ist ein gewaltiger Vers oder Verse. Allein das Sein bei Gott bringt mir Sicherheit und Annahme. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, also ich erlebe das in meinem Leben immer wieder, dass wir einfach Entscheidungen treffen. Entscheidungen, dass wir die Hauptsicherheit bei Gott erwarten wollen. Die Gefahr ist auch in meinem Leben, dass wir Sicherheiten suchen, die eigentlich vergänglich sind. Manchmal bringen die kurzfristig was, aber für immer bringt eigentlich nur das, was dass wir die Sicherheit in Jesus suchen. Und er ist heute da. Er ist heute da, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du dich irgendwo suchend fühlst und nicht findend, irgendwo, ja, vielleicht auch deprimiert oder ängstlich oder enttäuscht oder was auch immer. Und du irgendwo merkst tief drin oder vielleicht auch schon weiter außen, hey, meine Sicherheit, die bröckelt, dann darf man heute zu diesem Gott ganz neu kommen. Und wer das öffentlich machen will, der darf nach vorne kommen. Es hat da schon genug Platz. Oder sogar da hinauf, spielt keine Rolle. Und man darf einfach alleine bekennen, Herr, du bist meine Sicherheit. Ich will gerade diesen Vers da aus Psalm 91, diese Verse will ich in Anspruch nehmen. Ich will meine Sicherheit bei dir suchen. Ich proklamiere das, ich entscheide mich dafür. Dann darf man kommen. Nach vorne, wenn man will, das Gespräch suchen oder alleine. Ich möchte Fred bitten, dann die Leute zu fragen, möchtet ihr ein Gespräch oder nicht. Ich bitte die Seelsorgehelfer, die Gebetshelfer und so weiter, auch die Schüler, die da sind, sich einfach auch aufzustellen. Natürlich, wenn sie selber Hilfe brauchen, dann dürft ihr auch nach vorne kommen. Seid frei und ich bitte unsere Musiker doch dazu jetzt auch musikalisch das Ganze zu begleiten. Und ich gebe ein paar Minuten, um so einen Schritt zu wagen, so in diese Burg, die Jesus heißt, zu diesem Leuchtturm, der Jesus heißt, und dass man dann einfach proklamiert, ich will meine Sicherheit in Jesus haben, ich will da die Sicherheit empfangen und der Heilige Geist wird da dann reden und sprechen. Man darf das alles am Platz machen, auch sitzend, kniend, stehend. Aber vielleicht hat es auch Menschen da, die ein Gespräch brauchen. Oder einfach nach vorne wollen und alleine sein wollen vor Gott. Seid frei, von jetzt an einfach zu kommen, aufzustehen, so wie ihr euch gedrängt fühlt. Er ist da und er ist unsere Sicherheit. Wie Marco das so schön ausdrückte, wir dürfen ruhen in ihm. Wir dürfen sein in unserem Gott. Wir dürfen da einfach Geborgenheit finden. Und vielleicht müssen wir gewisse menschliche Sicherheiten aufgeben. Vielleicht müssen wir das. Könnte sein. Seid einfach frei zu kommen jetzt.